Schönen Donnerstagabend, der Medizintalk auf der Bayernwelle. Ich bin die Verena Fuchs und mein Gesprächspartner ist heute der Chefarzt der Neurochirurgie am Klinikum Traunstein und Privatdozent Dr. Jens Rachinger. Grüß Gott.
Grüß Gott, guten Abend.
Unser Thema ist heute die Neurochirurgie. Fangen wir doch mal ganz generell an. Was umfasst denn dieser Fachbereich?
Also die Neurochirurgie, das Fach, was ich ausüben darf, beschäftigt sich grundsätzlich mit all den Erkrankungen des zentralen, aber auch des peripheren Nervensystems, welche operativ zu behandeln sind. Also nicht konservativ mit Medikamenten, das machen im Wesentlichen die Kollegen der Neurologie, sondern all diejenigen Erkrankungen des Nervensystems, bei denen eine Operation notwendig ist.
Zum Beispiel, worüber sprechen wir dann in der Praxis? Womit befassen Sie sich?
In der Praxis reden wir hier sehr häufig von den sogenannten degenerativen Erkrankungen der Wirbelsäule. Hat fast jeder heute schon mal gehört. Da gehören die Bandscheibenfälle dazu, Vorfälle dazu, aber auch die Verengungen des Wirbelkanals. Natürlich beschäftigen wir uns auch mit Hirnblutungen, mit Hirngefäßmissbildungen. Aber, und das ist ein sehr großer Anteil natürlich unseres Tuns, auch mit den Tumoren des Nervensystems, in erster Linie auch mit den Hirntumoren.
Dann gehen wir doch mal genauer auf die einzelnen Schwerpunkte ein, die Sie hier behandeln. Thema Schädel-Hirntrauma. Was genau verstehe ich denn darunter, wenn Sie mir das mal für einen Laien erklären würden?
Schädel-Hirntrauma ist die kombinierte Verletzung von Schädelknochen, Gehirn und Kopfhaut im Wesentlichen. Das macht auch hier in Traunstein einen großen Anteil unserer Arbeit aus. Wir haben hier einen Rettungshubschrauber stationiert. Wir haben eine sehr, sehr große, sehr, sehr aktive Unfallchirurgie und sehen daher sehr viele Blutungen im Inneren des knöchernen Schädels, die verursacht sind durch Motorradunfälle, PKW-Unfälle, aber natürlich auch im Rahmen von Sportunfällen entstehen. Da sind wir sehr häufig gefragt, wenn es darum geht, Blutungen aus dem Inneren des Kopfes zu entleeren oder aber auch den Druck im Inneren des Schädels zu messen, um hier durch Blutungsstörungen, die häufig zur dauerhaften Beeinträchtigung der Hirnfunktion bis hin zum Pflegefall oder zum Tod führen, rechtzeitig erkennen und behandeln zu können.
Wie kann man sowas erkennen?
Den erhöhten Hirndruck erkennen wir zum einen, wenn wir ihn messen durch eine in das Gehirn eingelegte Messsonde, aber wir können ihn natürlich auch erkennen durch die klinische Untersuchung. Also ist der Patient bewusstlos, klagt er über Kopfschmerzen, wie sind die Pupillen? All das wäre jetzt im Falle des krankhaften Befundes ein Hinweis auf einen erhöhten intrakraniellen Druck.
Und wenn so etwas festgestellt wird, was passiert dann?
Dann ist die Entscheidung zu treffen, ist eine Operation notwendig oder sinnvoll? Also zum Beispiel die Entleerung eines Blutergusses im Gehirn oder auch die Entfernung eines Stücks der Schädeldecke, um dem Hirn die Möglichkeit zu geben, nach außen zu schwellen im Extremfall. Oder reicht es eben aus, mit Medikamenten zu behandeln, die zu einer Abschwellung des Gehirns führen, in der Regel über eine Entwässerung des Gehirns?
Was würde passieren, wenn Sie dann nichts machen?
Im Extremfall ist der Druck im Inneren des Kopfes so groß, dass er den mittleren arteriellen Blutdruck übersteigt, sodass letztendlich dann kein Blut, sauerstoffreiches Blut mehr ins Gehirn kommen kann. Was bedeutet, dass wir einen Kreislaufstillstand im Gehirn haben und das führt dann unweigerlich zum Hirntod und damit zum Tod des Patienten.
Ist es immer so oder gibt es auch Schädel-Hirn-Traumata, die in Anführungszeichen ungefährlich sind?
Das ist glücklicherweise nicht immer so, sondern eher die Ausnahme. Sie können davon ausgehen, dass etwa 80-90% der Schädel-Hirn-Trauma-Patienten im Bereich des mittleren und leichten Schädel-Hirn-Traumas anzusiedeln sind. Bei denen reicht es dann aus, eine Überwachung unter stationären Bedingungen zu machen. Aber auch wenn die Patienten zu Hause gut versorgt sind, ist es nicht selten möglich, die Patienten auch nach Hause zu entlassen, in die Obhut der Angehörigen, wo sie sich dann erholen und dann nur eine Wiedervorstellung bei uns erfolgt, wenn sich eine Befundverschlechterung einstellen sollte. Aber im Wesentlichen, Gott sei Dank, sind die genannten Maßnahmen eher selten erforderlich, bezogen auf das gesamte Aufkommen am Patienten mit Schädel-Hirntraumen. Aber wenn es natürlich notwendig ist, sind Zentren wie hier in Traunstein erforderlich, um das dann auch machen zu können, was dann erforderlich ist.
Ein weiteres Thema, das bei Ihnen eine Rolle spielt, das sind Wirbelsäulenverletzungen. Welche Formen gibt es da?
Bei den Wirbelsäulenverletzungen unterscheiden wir im Wesentlichen zwei Gruppen. Das eine sind die knöchernen Verletzungen, also Brüche der Wirbelsäule, die hier in Traunstein im Wesentlichen sehr kompetent versorgt werden durch die Kollegen der Unfallchirurgie. Wir sehen aber auch ähnlich wie im Schädelinneren Blutungen innerhalb des Spinalkanals, die dann zu einer Kompression des Rückenmarks führen und dann auch zu einer entsprechenden Querschnittslähmung. Das wiederum wäre ein Krankheitsbild, was durch uns behandelt wird. Man muss hier den Wirbelkanal eröffnen und eben zeitgerecht die Blutung entfernen, was dann zu einer Dekompression des Rückenmarks führt. Und wir dann hoffen dürfen, dass sich die Funktion des Rückenmarks wieder erholt und dem Patienten dann im Idealfall auch der Rollstuhl eben erspart bleibt.
Wie darf ich mir sowas vorstellen? Wie läuft da so eine Behandlung oder eine Operation ab, wenn Sie das machen?
Also diese Operationen finden generell in Vollnarkose statt. Der Patient kriegt davon nichts mit. Wir legen den Patienten auf den Bauch, weil wir ja von hinten kommen. Dann nehmen wir ein fahrbares Röntgengerät, identifizieren damit die richtige Höhe, die wir angehen müssen. Und dann macht man einen entsprechenden Hautschnitt, der je nachdem, wie groß der Bluterguss ist, den wir operieren wollen, in der Regel zwischen 3 und vielleicht 10 Zentimetern lang ist. Schieben die Rückenmuskulatur ab, eröffnen mit Stanzen und Diamantbohrern den Wirbelkanal und sind dann in der Regel vor Ort und finden dann dort das Hämatom. Es sei denn, es handelt sich um einen Bluterguss, der zwischen dem Rückenmark und der sogenannten harten Hirnhaut liegt, dann müsste man nach Eröffnung des Wirbelkanals noch diese harte Hirnhaut ebenfalls eröffnen und dann das Hämatom im Anschluss entfernen. Das ist allerdings glücklicherweise eher selten.
Grundsätzlich, wie risikoreich ist so eine Operation, weil es hört sich relativ gefährlich immer an, finde ich, so in die Wirbelsäule zu gehen?
Also diese Operation ist nicht gefährlich. Das Problem an dieser Operation ist die Tatsache, warum sie notwendig ist. Es sind in der Regel schwere Verletzungen. Die Operation selber ist sehr einfach und weitestgehend risikolos und letztendlich aber eben halt auch alternativlos.
Sie haben jetzt gesagt, in der Regel schwere Verletzungen. Bei welchen Verletzungen kommt so etwas vor?
Wirbelsäulenverletzungen sehen wir heute am häufigsten nach Stürzen, zum Beispiel vom Gerüst, von der Leiter, aber auch im Rahmen des Sports.
Ein weiteres Thema, mit dem Sie sich sehr häufig beschäftigen, sind ja Tumore im Gehirn. Es gibt gutartige, bösartige. Wie entstehen diese?
Für die allermeisten Hirntumore haben wir keine schlüssige Vorstellung, warum sie entstehen. Anders als bei Krebsarten im Bereich der Lunge, wo wir eine starke Assoziation mit dem inhalativen Rauchen sehen, ist es bei den meisten Hirntumoren absolut unklar, warum diese entstehen. Sie entstehen jedenfalls nicht durch falsche Ernährung, mangelnde Bewegung oder Ähnliches. Wir sehen gewisse Hirntumore mit Bevorzugung eines Geschlechts. Zum Beispiel haben wir eine sehr starke Bevorzugung des weiblichen Geschlechts bei den sogenannten Hirnhauttumoren, also Tumoren, die von einer Hüllschicht des Gehirns ausgehen. Wir sprechen hier von Meningiomen, in der Regel gutartigen Tumoren, wobei der Begriff gut und bösartig zwar relevant ist, aber im Bereich des Gehirns schon zu relativieren ist, weil natürlich jeder Tumor ab einer gewissen Größe, wenn er im Inneren des knöchernen Schädels sich befindet, ein Problem darstellt, da er nicht genug Platz hat, sich komplett zu entwickeln, ohne eben auf das Hirn zu drücken oder andere wichtige Strukturen im Inneren des Kopfes wie Nerven oder Gefäße.
Warum spricht man dann trotzdem von gut und bösartigen?
Gut und bösartig wird eingeteilt in Bereich der Hirntumore nach der Klassifizierung der WHO, der Weltgesundheitsorganisation. Wir unterscheiden 4 Grade, wovon Grad 1 eben der gutartigste ist. Und der ist deswegen gutartig, weil er eben nicht infiltriert ins Gehirn, weil er eher langsam wächst. Und der Grad 4 ist der schnell wachsende, der sehr weit ins Gehirn infiltriert. Und darin liegt letztlich die Unterscheidung zwischen gut und bösartig. Nicht jetzt in dem Sinne wie bei den meisten Krebsarten im übrigen Körper, wo wir sagen, hier gibt es Metastasen, also Tochtergeschwüre. Das kommt bei den Hirntumoren praktisch nie vor oder äußerst selten. Sondern wir unterscheiden sie nach Wachstumsgeschwindigkeit und Infiltration und der Tatsache, ob sie eben vom Hirngewebe selber ausgehen oder von anderen Geweben im Inneren des Kopfes.
Dann sind wir schon bei der Frage, welche verschiedenen Formen es denn da gibt von Hirntumoren.
Also wir unterscheiden die primären Hirntumore, also Tumoren der Hirnhäute, Tumoren der Nerven, der Hirnnerven, zum Beispiel des Hörgleichgewichtsnerven. Das sind die sogenannten Schwannome. Und die hirneigenen Tumoren, die vom Binde- und Stützgewebe des Gehirns ausgehen. Wir reden hier von Gliomen und den sekundären Hirntumoren, wie zum Beispiel Metastasen. Also Tumore, die ihren Ausgangsort letztendlich an einer anderen Stelle des Körpers genommen haben, zum Beispiel im Bereich der Lunge beim Bronchialkarzinom, wo wir dann eben Tochterabsiedelungen im Gehirn finden.
Das hört sich jetzt erstmal irgendwie ganz interessant an. Wie kommt denn dann der Tumor von der Lunge ins Gehirn? Wie kann man sich das erklären?
Da werden Tumorzellen entweder über die Blutbahn oder über das Lymphsystem mobil und wandern so ins Gehirn und bilden da dann eine Kolonie und einen neuen soliden Tumor.
Wie sieht es mit der Behandlung aus? Wahrscheinlich ist die auch relativ unterschiedlich, je nachdem, von was für einem Tumor wir sprechen, oder?
Genau, die ist sehr unterschiedlich. Es hängt davon ab, was haben wir für einen Tumor vor uns, wie groß ist er, das ist eine weitere wichtige Frage. Dann macht er Symptome. Und dann stützt sich die Behandlung in der Regel auf drei Säulen. Das eine, die natürlich für uns Neurochirurgen diejenige ist, die uns am meisten beschäftigt, die Operation. Daneben ist von sehr, sehr großer Bedeutung auch die Strahlentherapie und bei einigen Tumoren auch die Chemotherapie, die dann letztendlich durch die Kollegen der Onkologie hier im Klinikum Traunstein durchgeführt wird.
Sie haben gerade von Symptomen gesprochen. Welche Symptome gibt es? Beziehungsweise, das heißt, es kann dann auch sein, dass ein Gehirntumor überhaupt nicht lange nicht bemerkt wird, weil er keine Symptome macht, oder?
Inwieweit ein Hirntumor Symptome macht, hängt im Wesentlichen von seiner Größe ab, von dem Ort, wo er sich befindet und nicht zuletzt auch von seiner Wachstumsgeschwindigkeit. Man kann immer wieder erstaunt sein, wie groß Tumore im Kopf werden können, bevor sie Symptome machen, wenn sie denn gutartig und damit langsam wachsen sind. Also wir sehen durchaus Patienten mit Tumorgrößen bis zu 6 Zentimetern von Tumoren, wo wir wissen, die sind schon seit Jahren in ähnlicher Größe vorhanden, haben aber keine Symptome gemacht. Und wir sehen auch Patienten mit kleinen Tumoren, die eben Symptome kriegen. Häufige Symptome sind eben epileptische Anfälle, aber auch Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, wenn der Druck im Inneren des Kopfes zu groß wird. Wenn Tumore an einer Stelle wachsen, wo sehr viel Funktion auf einer kleinen räumlichen Einheit zu finden ist, dann können auch sehr kleine Tumore, neurologische Ausfälle wie Lähmungen, Sprachstörungen oder auch Doppelbildwahrnehmungen beispielsweise verursachen.
Ein Klassiker, den ja wahrscheinlich viele mit der Neurochirurgie in Verbindung bringen, weil es eben so die häufigste Krankheit wahrscheinlich ist, das sind die Bandscheibenvorfälle. Wie kommt es zu so einem Bandscheibenvorfall?
Der klassische Bandscheibenvorfall verortet sich im Bereich des Themengebietes der degenerativen Wirbelsäulenerkrankung und ist letztendlich Ausdruck eines Verschleißes der Bandscheiben und der benachbarten Strukturen. Die Bandscheibe hat zwei Anteile, den sogenannten Nucleus pulposus, einen weichen Kern, der umhüllt wird von einem Faserring. Und wenn dieser Faserring einreißt, kann es zum Austreten dieses Nucleus pulposus kommen. Der rutscht dann an eine Stelle, wo er eigentlich nichts zu suchen hat, nämlich in den Wirbelkanal. Dieser Wirbelkanal ist reserviert für die Nerven und ein bisschen Fettgewebe. Und wenn er da auf einen Nerven drückt, dann macht es Schmerzen in dem Bereich, den dieser Nerv zu versorgen hat. Das heißt, wenn es ein Bandscheibenvorfall der Lendenwirbelsäule ist, hat der Patient Schmerzen im Bein. Wenn es ein Bandscheibenvorfall der Halswirbelsäule ist, sind die Schmerzen im Bereich des Armes angesiedelt. Solange es in Anführungsstrichen nur Schmerzen sind, funktioniert der Nerv und kommt seiner Tätigkeit nach. Er vermittelt uns nämlich, hallo, hilf mir, mit mir stimmt was nicht. Wenn es dann noch dazu kommt, dass es Taubheitsgefühle gibt, dass Schwäche kommt, zum Beispiel bei der Fußhebung, bei der Armstreckung, sind wir einen Schritt weiter und der Nerv ist nicht mehr in der Lage, seiner Tätigkeit vollumfänglich nachzukommen. Und spätestens dann wäre der Gang zum Arzt, eine Bildgebung mittels beispielsweise Kernspintomographie und unter Umständen auch eine Operation angezeigt.
Ist denn immer eine Operation nötig bei einem Bandscheibenvorfall?
Nur die wenigsten Bandscheibenvorfälle müssen letztlich tatsächlich operiert werden. Aber die Meinungen gehen hier, das ist auch kein Geheimnis heutzutage, weit auseinander. Und wenn man mehrere Ärzte fragt, kriegt man sicherlich nicht immer die gleiche Auskunft bei diesem Themenkomplex. Grundsätzlich ist es so, dass Schmerzen mindestens 4 bis 6 Wochen bestehen sollten, sofern keine neurologischen Ausfälle vorhanden sind, bevor man einen Bandscheibenvorfall operiert. Ein weiterer Grund, Bandscheibenfälle zu operieren, sind Lähmungen, sei es nun im Arm oder im Bein, die entweder sehr hochgradig sind oder die unter der konservativen, also der nicht operativen Behandlung fortschreitend sind, also schlimmer werden.
Was wäre die konservative Behandlung?
Konservative Behandlung sind im Normalfall die Gabe von Schmerzmitteln, von sogenannten nicht-steroidalen Antiphlogistika, also Schmerzmitteln, die dem Nerv helfen, diesen Kreislauf der Schmerzentstehung, der durch die Kompression entsteht, zu durchbrechen. Aber auch krankengymnastische Maßnahmen spielen eine große Rolle.
Wenn ich jetzt an einem Bandscheibenvorfall habe und operiert werden muss, ist dann danach wieder alles gut so ungefähr oder muss dann da auch nachbehandelt werden?
Gott sei Dank ist tatsächlich bei den meisten Patienten das meiste dann auch gut. Die Schmerzen, die ins Bein ausstrahlen sollten, wenn es sich um einen klassischen Bandscheibenvorfall handelt, bereits am nächsten Tag der Operation vollständig bis weitestgehend verschwunden sein. Eine andere Thematik stellen die Rückenschmerzen dar, die eben nicht durch den Druck des Vorfalls auf den Nerven zustande kommen, sondern bei deren Entstehung eben auch noch andere Mechanismen eine große Rolle spielen, eben zum Beispiel die Verschleißerscheinungen an den kleinen Wirbelgelenken oder Probleme mit der Rückenmuskulatur oder auch Probleme an der Verbindung zwischen Becken und Wirbelsäule, dem sogenannten Iliosakralgelenk.
Was muss man danach machen, wenn man jetzt so einen Bandscheibenvorfall hatte oder worauf sollte man achten?
Man sollte darauf achten, dass man nicht zu schwer ist. Man sollte auf ein rückengerechtes Verhalten achten, was im Einzelfall der behandelnde Arzt oder auch die Kollegen der Physiotherapie mit einem besprechen werden. Man sollte darauf achten, dass die Sitzposition korrekt ist, dass man richtig hebt und am Anfang sollte man auch noch nicht allzu lange sitzen. Das sind aber alles Dinge, die man erklärt bekommt, die man sich gemeinschaftlich mit den Physiotherapeuten erarbeitet, was dann in der Regel auch nochmal durch eine Rehabilitationsbehandlung, die heutzutage immer häufiger auch ambulant erfolgen kann, nochmal vertieft wird.
Wie viele Menschen kommen ungefähr pro Jahr zu Ihnen mit einem Bandscheibenvorfall?
Nachdem ich jetzt noch kein Jahr hier bin, kann ich das schlecht sagen. Aber das gehört sicherlich zu einem unserer häufigeren Krankheitsbilder.
Der Fachbereich Neurochirurgie, das ist unser Thema im Medizintalk auf der Bayernwelle. Ich bin die Verena Fuchs und mein Gesprächspartner heute ist der Chefarzt der Neurochirurgie am Klinikum Traunstein und Privatdozent Dr. Jens Rachinger. Grüß Gott nochmal.
Ja, auch nochmal ein herzliches Grüß Gott.
Wir haben gerade schon generell über Neurochirurgie gesprochen und auch über spezielle Erkrankungen. Ein Schwerpunkt bei Ihnen auch die Hirnblutungen. Wie darf ich mir das vorstellen? Wie kann es zu so einer Blutung im Gehirn überhaupt kommen?
Wir reden jetzt nicht von diesen traumatischen Hirnblutungen, die im Rahmen eines Unfalls beispielsweise entstanden sind, sondern jetzt von den sogenannten spontanen. Das heißt also Hirnblutungen, die entstehen, ohne dass eine Verletzung, ein Unfall oder Ähnliches vorausgeht. Da unterscheiden wir im Wesentlichen zwei Formen. Die eine Form hat als Ursache eine sogenannte Gefäßmissbildung. Das sind beispielsweise die sogenannten Aneurysmen. Das haben sicherlich einige der Hörer schon mal gehört. Kleine Aussackungen an arteriellen Gefäßen, die wir auch häufig an der großen Hauptschlagader des Körpers im Bereich des Bauches finden. Diese Säckchen gibt es auch an Hirnarterien und führen dann zum Beispiel zur sogenannten Subarachnoidalblutung. Gibt aber natürlich auch noch andere Gefäßmissbildungen wie Blutschwämme im Gehirn, die wir als arteriovenöse Malformationen, also arteriovenöse Missbildungen bezeichnen. Die zweite Gruppe sind spontan entstandene Hirnblutungen, die eben nicht in Zusammenhang stehen mit einer Hirngefäßmissbildung, sondern sich ereignen aufgrund von Verschleißerscheinungen an kleinen Gefäßen, beispielsweise im Rahmen einer Arteriosklerose, welche ja in Zusammenhang gebracht wird mit erhöhtem Blutdruck, mit der Zuckerkrankheit, dem Diabetes mellitus oder auch eben den erhöhten Blutfettwerten.
Nochmal kurz zu den Gefäßmissbildungen. Habe ich die einfach? Sind die angeboren oder können sich die entwickeln im Laufe des Lebens? Und wenn dann, wie entwickeln die sich?
Die genannten Blutschwämme, die arteriovenösen Malformationen, die haben sie oder die haben sie nicht. Mit denen kommen sie ausgestattet auf die Welt. Bei den Aneurysmen, also diesen Aussackungen an Arterien, ist man sich noch nicht ganz einig, ob es sich hier handelt um ein erworbenes Krankheitsbild oder ob es eine angeborene Gefäßwandschwäche ist, die sich dann im Laufe des Lebens zu einem dieser Säckchen ausbildet. Wahrscheinlich ist es aber doch eher so, dass es etwas Erworbenes ist, was im Laufe des Lebens entsteht durch einen Schaden an einer der Schichten des arteriellen Gefäßes.
Merke ich das, dass ich sowas habe?
Solange Sie sowas haben und es blutet nicht, also es kommt nicht zu einem Einriss des Aneurysmas, merken Sie es in aller Regel nicht. Es sei denn, das Aneurysma liegt in der Nähe beispielsweise eines Hirnnerven und drückt auf diesen Hirnnerven, dann kann es sein, dass Sie auch Symptome haben, ohne dass es zu einer Blutung kommt, zum Beispiel, dass Sie doppelt sehen. Im Normalfall sind diese Aneurysmen asymptomatisch, es sei denn, sie führen eben zu dieser Blutung. Diese Blutung hingegen kann dann sehr dramatisch verlaufen. Wir müssen leider 40% Patienten sehen, die diese Blutung nicht überleben. 30% der Patienten, die davon betroffen sind, überleben, bleiben aber dauerhaft pflegebedürftig und nur die übrig gebliebenen 30% werden wieder gesund.
Wenn es zu so einer Blutung kommt, was passiert dann, was machen Sie dann?
Wenn es zu einer Blutung kommt, ist erstmal die richtige Diagnosestellung von entscheidender Bedeutung. Diese Blutungen können zunächst sehr harmlos aussehen. Sie haben einen akut einsetzenden Kopfschmerz, der in der Regel Hinterhaupt- oder Nacken betont ist und ansonsten vielleicht gar keine Symptome. Und auch dieser Kopfschmerz kann nur sehr kurz andauernd sein. Das ist sozusagen die Minimalvariante. Die Maximalvariante ist, Sie haben einen Kopfschmerz und überleben bereits die nächsten 5 Minuten nicht. Die meisten der Patienten, die wir sehen, verkörpern nicht das eine und das andere Extrem, sondern haben eben länger andauernde Kopfschmerzen, Verwirrtheitszustände, entwickeln vielleicht noch eine Halbseitenlähmung, eine Sprachstörung. Und dann ist das Erste, was zu tun ist, eine Bildgebung des Kopfes anzufertigen. Im Normalfall handelt es sich hier dann um eine Computertomographie. Wenn wir dann den Verdacht auf eine Hirnblutung haben, die durch ein Aneurysma bedingt ist, muss zwangsläufig im Anschluss eine Darstellung der Gefäße durchgeführt werden, um eben den Beweis anzutreten, dass es sich wirklich um eine Aneurysma-Blutung handelt oder, sofern das eben nicht der Fall ist, diesen Verdacht zu zerstreuen.
Wenn Sie diese Diagnose haben, müssen Sie wahrscheinlich relativ schnell handeln, oder?
Genau, diese Blutung ist ein absoluter Notfall. Wir haben dann zunächst Interesse daran, dafür zu sorgen, dass nicht noch eine Blutung aus diesem Aneurysma entsteht. Es ist ja nicht so, dass das Häutchen oder die Wand des Aneurysmas einreißt und es dann fortlaufend blutet, sondern es blutet eben nur ganz kurz und dann kommt es durch die Mechanismen der Blutgerinnung und auch durch den Gegendruck, der durch zum Beispiel das dann anschwellende Hirn erzeugt wird, zu einem Sistieren, also zu einem Stoppen der Blutung. Dieser dünne Verschluss, dieses Einrisses in der Aneurysmawand kann aber jederzeit wieder aufgehen und dann kommt es zu einer neuerlichen Blutung, die in den allermeisten Fällen dann nicht mehr überlebt wird. Das heißt, der Verschluss des Aneurysmas ist von einer ganz hohen Bedeutung, um eben diese zweite Blutung zu verhindern. Das geschieht entweder durch uns Neurochirurgen, indem wir einen Titanclip auf den Eingang des Aneurysmas setzen, sodass von dem gesunden Gefäß, an dem dieses Aneurysma hängt, kein Blut mehr ins Aneurysma einströmen kann und dann kann es natürlich auch keine Nachblutung mehr geben. Die zweite Variante, die seit gut 20 Jahren verfügbar ist und immer weiter ausgebaut wird, ist eine interventionelle Methode, die über einen Katheter in der Leiste geschieht, wo man versucht, das Aneurysma auszustopfen mit Platinspiralen. Das wird durch die Kollegen der Neuroradiologie durchgeführt. Auch das ist jetzt hier seit geraumer Zeit am Klinikum Traunstein möglich. Und nur dann können Sie letztendlich auch heutzutage eine moderne und optimale Aneurysma-Behandlung durchführen, wenn an einem Zentrum eben beide Möglichkeiten vorhanden sind. Zum einen das neurochirurgische Abklippen, zum anderen eben auch das neuroradiologische Vorgehen über die Leiste mit einem Verschluss des Aneurysmas vom Inneren des Gefäßes her.
Und wann wendet man welches Verfahren an?
Das ist immer eine sehr individuelle Entscheidung. Da kommen alle beteiligten Fachdisziplinen, Intensivmediziner, Neurologen, Neurochirurgen und vor allem natürlich auch der Neuroradiologe zusammen und entscheiden dann gemeinsam, was das Beste ist. Das Beste hängt häufig davon ab, wie groß ist das Aneurysma, an welchem Gefäß ist es, wie ausgeprägt ist die Blutung, die durch das Aneurysma erzeugt wurde. Aber natürlich auch andere Faktoren, wie alt ist der Patient beispielsweise und mit welchen Vorerkrankungen kommt er in die Klinik.
Trotz Operation haben Sie ja gesagt, es gibt viele, die entweder schon sofort sterben an einer Hirnblutung beziehungsweise die auch danach nicht mehr wirklich gesund werden. Warum ist das so?
Man darf dabei jetzt zwei Dinge nicht verwechseln. Die Operation dient dazu, eine weitere Blutung aus dem gleichen Aneurysma zu verhindern. Das andere ist die Erkrankung und die Belastungen des Gehirns, die durch die Blutung entsteht und die entsteht durch Dinge, die mit der Tatsache, dass da eine Blutung in den Nervenwasserraum stattgefunden hat, verbunden sind. Beispielsweise viele der Patienten gelangen gar nicht mehr in die Klinik, von denen 40%, die versterben, weil die initiale Blutung bereits so stark war, dass sie mit dem Leben nicht mehr vereinbar war. Zum anderen gibt es Probleme möglicherweise mit dem Nervenwasser. Wir produzieren ja alle jeden Tag eine gewisse Menge an Nervenwasser, was das Hirn und das Rückenmark umspült und an anderer Stelle wieder ins Gewebe aufgenommen wird. Bei Patienten mit einer Aneurysmablutung kommt es sehr häufig zu einem Aufstau dieses Nervenwassers, der dann wiederum mit einer kleinen Operation zu behandeln ist. Auch die Abbauprodukte des Blutes im Nervenwasserraum können zu einer Irritation der Hirngefäße führen, sodass diese sich verengen, was zu einer Minderdurchblutung des Gehirns und dementsprechend auch zu Schlaganfällen, also zu Untergang von Hirngewebe führen kann. Das Bild dieser Aneurysmablutung ist ein eigenständiges Krankheitsbild, eines schweren Krankheitsbildes, welches mit multiplen Problemen im Verlauf verbunden ist. Und aufgrund dieser Probleme hat eben nicht jeder Patient eine gute Prognose, auch wenn er das initiale Blutungsereignis gut überstanden hat. Deswegen ist es eben von enormer Bedeutung, dass alle Patienten mit einer Aneurysmablutung im Inneren des Kopfes an ein Zentrum gelangen, was Erfahrung hat, sowohl von neurochirurgischer Seite, aber insbesondere eben auch mit neuroradiologischer Kompetenz ausgestattet ist und auch entsprechende intensivmedizinische Kapazitäten hat.
Das Nervenwasser haben wir gerade schon ganz kurz angesprochen. Auch das ist noch ein Thema in Ihrem Fachbereich. Vielleicht können Sie das noch mal ganz kurz erklären. Was ist das und was passiert, wenn das gestört ist?
Das Nervenwasser ist eine Flüssigkeit, die beim Gesunden tatsächlich aussieht wie Leitungswasser. Wir produzieren etwa 500 Milliliter pro Tag als Erwachsener. Das Nervenwasser umspült Rückenmark, Gehirn und wird dann nach einer gewissen Zeit wieder ins Gewebe aufgenommen. Ich hatte es schon erwähnt, bei der aneurysmatischen Gehirnblutung kommt es nicht selten zu einem Aufstau dieses Nervenwassers. Es gibt aber auch noch andere Krankheitsbilder, die mit Problemen im Bereich des Nervenwasserhaushalts oder der Nervenwasserzirkulation verbunden sind. Zum Beispiel muss das Nervenwasser ja einen gewissen Weg nehmen, um vom Orte seiner Entstehung dann das ganze Hirn, das Rückenmark umspülen zu können. Gibt es an einem dieser Wege eine Engstelle, dann staut sich oberhalb dieser Engstelle das Nervenwasser auf, wird aber dennoch weiter produziert, sodass wir dann wieder diese bereits angesprochene Druckerhöhung im Inneren des Kopfes haben, was zu Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen führen kann, ab einem gewissen Punkt, aber auch zu Bewusstseinsstörungen bis hin zum Tode, wenn nicht rechtzeitig eingegriffen wird. Sowas kommt beispielsweise bei der sogenannten Aquäduktstenose vor. Stenose bedeutet hier eben eine Verengung. Der Aquädukt ist eine Stelle, an dem das Nervenwasser vorbeifließen muss, hinter dem Hirnstamm. Wenn es da eine Enge gibt, staut sich das Nervenwasser und kann zu großen Problemen führen. Glücklicherweise sind wir heute in der Lage, sowas minimalinvasiv mittels endoskopischer Verfahren sehr suffizient zu behandeln.
Das heißt, was machen Sie dann?
In diesem Fall macht man ein kleines Loch in den knöchernen Schädel oberhalb der Stirn und schiebt ein Endoskop in den sogenannten Hirnventrikel, einen Hohlraum des Gehirns vor und kann dann von inneren dieses Hirnkammersystems eine kleine Membran eröffnen, die es ermöglicht, dass das Hirnwasser einen Umweg nimmt und nicht angewiesen ist auf die eingeengte Stelle, sondern einen Weg nehmen kann, der vor dem Hirnstamm verläuft, sodass man einen eleganten Kurzschluss geschaffen hat mit einer sehr kurzen, etwa 30-minütigen Operation, die über ein kleines Bohrloch mittels eines Endoskops stattfinden kann.
Und wie stellen Sie so etwas fest, dass es irgendwelche Störungen in dem Fluss des Nervenwassers gibt?
Bei dem genannten Krankheitsbild leiden die Patienten am häufigsten unter Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, aber auch unter Schwindel und Sehstörungen, Doppelbildwahrnehmungen zum Beispiel. Aufgrund dieser Symptome erfolgt dann der Arztbesuch, der in den allermeisten Fällen dann eine Kernspintomographie veranlasst. Und da können wir das dann natürlich bildgebend zweifelsfrei nachweisen, wenn so etwas vorliegt.
Besondere Form des Tumors, glaube ich, ist noch der Hypophysentumor. Hypophyse ist irgendwo im Gehirn, so viel weiß ich, aber dann hört es auch schon auf.
Ja, da hat es dann sogar bis halt vorher schon aufgehört. Die Hypophyse ist jetzt nicht direkt im Gehirn, sondern liegt in einer Grube im Bereich der Schädelbasis, die sogenannte Hypophysengrube, die letztlich außerhalb des Nervenwasserraumes liegt. Die Hypophyse ist eine Drüse, eine der wichtigsten Drüsen des menschlichen Körpers, die zahlreiche Hormone produziert, die zum Beispiel wichtig sind für die körpereigene Cortisonproduktion, aber auch für die Produktion des Schilddrüsenhormons und vor allem auch für die Produktion der Sexualhormone. Auch in dieser Drüse können Tumore entstehen, die, wenn sie direkt vom Drüsengewebe dann ausgehen, als Adenome bezeichnet werden. Jetzt unterscheiden wir hier im Wesentlichen zwei Typen. Das eine sind die hormonaktiven Adenome. Das sind die Adenome, die selbstständig Hormone produzieren können, die dann letztendlich dem Regelkreis des Organismus entzogen sind, sodass wir hier sehen, dass viel zu viel eines bestimmten Hormons produziert wird. Das heißt, diese Patienten werden in der Regel auffällig durch Symptome, die in Zusammenhang stehen mit diesem Hormonexzess. Zum Beispiel, dass viel zu viel Cortisol im Körper vorhanden ist. Und das kennt vielleicht der ein oder andere Hörer dann auch, wenn sie von ihrem Arzt sehr lange Zeit sehr viel Cortison verordnet kriegen, dann nehmen sie zu, die Patienten werden dick, die kriegen eine dünne Haut, einen hohen Blutdruck, hohen Blutzucker, das Ganze nennt man dann Morbus Cushing. Sowas gibt es auch, wenn zu viel Wachstumshormon produziert wird oder auch zu viel Schilddrüsenhormon, bilden sich dann ganz eigene Symptomkomplexe, die mit dem zu viel an Hormonen vergesellschaftet sind, heraus. Die andere große Gruppe sind die sogenannten hormoninaktiven Adenome, also Tumore des Hypophysengewebes, die eben keine selbstständige Hormonproduktion an den Tag legen. Die fallen in der Regel dann auf durch Sehstörungen, Gesichtsfeldausfälle oder aber auch durch einen Mangel an Hypophysenhormonen, wenn nämlich dieser Tumor die Hypophyse drückt und sie sozusagen von ihrer Arbeit abhält.
Wie kann man so einen Hypophysentumor dann behandeln?
Im Wesentlichen haben wir hier auch drei Säulen. Zum einen die Operation, die bei allen hormoninaktiven Adenomen, die behandelt werden müssen, die Therapie der Wahl ist. Zum zweiten haben wir die Bestrahlung als Therapie meistens der zweiten Wahl. Und bei den hormonaktiven Tumoren gibt es auch medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten. An erster Stelle ist aber hier sicherlich die Operation zu nennen, die bei den allermeisten Patienten durch die Nase erfolgen kann. Entweder mit Hilfe eines Mikroskopes oder mit Hilfe eines Endoskopes oder gelegentlich auch mit einer Kombination, wo man sowohl Mikroskop als auch Endoskop benutzt.
Also Sie können das meistens durch die Nase machen, aber was wird dann gemacht? Wird der Tumor einfach entfernt oder wie darf ich mir so eine Operation vorstellen?
Glücklicherweise sind Hypophysenadenome in der Regel relativ weiche Tumore, die man durch die Nase mit kleinen Küretten entfernen kann, aber auch mit Sauger häufig entfernbar sind. Man küretiert, also man schält diese Tumoren aus der Hypophysengrube aus, unter Schonung der Sehnerven und der großen Blutleiter, die links und rechts neben dieser Hypophysengrube liegen.
Ein Thema auch in Ihrem Fachbereich ist noch die Schmerztherapie. Welche Schmerzen behandeln Sie?
Schmerztherapie ist ein sehr wichtiges Thema in der Neurochirurgie. An vorderer Stelle zu nennen sind unsere Möglichkeiten bei der Behandlung des Gesichtsschmerzes, der sogenannten Trigeminusneuralgie, die häufig dadurch verursacht wird, dass eine kleine Arterie an dem Nerven im Bereich seines Eintritts in den Hirnstamm dem Nerven aufliegt und durch die Pulsationen dann diese Schmerzen verursacht werden. Hier haben wir die Möglichkeit, ein kleines Polster zu schieben zwischen Nerv und Gefäß über eine kleine Öffnung im Schädel hinter dem Ohr, was bei 80-90% der Patienten zu einer Schmerzfreiheit führt. Sollte das nicht möglich sein oder nicht zum Erfolg geführt haben, haben wir hier auch in Traunstein die Möglichkeit, eine Nervenschaltstelle des Nervus trigeminus, des Gesichtsnerven, mittels Hitze zu behandeln über einen Einstich in der Wange, was auch bei 60-70% der Patienten zu einer sehr, sehr guten Schmerzlinderung führt. Bei Rückenschmerzpatienten, bei denen jetzt keine ursächlich zu behandelnde Krankheit wie ein Bandscheibenvorfall oder eine Verengung des Wirbelkanals vorliegt, oder bei Patienten mit einer arteriellen Verschlusskrankheit, die starke Schmerzen in den Beinen haben, haben wir auch die Möglichkeit, eine sogenannte rückenmarksnahe Elektrostimulation durchzuführen. Man nennt das Spinal Cord Stimulation. Hier werden Elektroden in den Wirbelkanal eingeführt, die dann die Schmerzleitung über die Abgabe elektrischer Impulse hemmen, sodass der Patient hier eine unmittelbare Beschwerdelinderung erfährt, eine in den letzten Jahren immer wichtigere und weiter verbreitete Technik. Auch andere Möglichkeiten bei der Behandlung des Schmerzes, der vom sogenannten Iliosakralgelenk, also der Verbindung zwischen Becken und Wirbelsäule ausgehen, haben wir die Möglichkeit, eine Schraube einzubringen, die die arthrotischen Gelenkflächen trennt und dann in dieser Position hält. Auch hier gibt es sehr gute Erfolge.
Kommen wir noch mal ganz kurz zum Gesichtsschmerz zurück, den Sie gerade vorher schon erwähnt haben. Wird da operiert oder wird da nicht immer operiert?
Da wird nicht immer operiert. Man muss immer Nutzen und Risiko einer Operation abwägen. Operiert werden sollte insbesondere dann, wenn die medikamentöse Behandlung zu keiner ausreichenden Schmerzlinderung mehr führt, was nicht ganz selten ist. Oder wenn wir vielleicht zwar mit den Medikamenten eine ausreichende Schmerzlinderung haben, es aber begleitend zu Nebenwirkungen durch die Medikamente kommt, die für den Patienten dann nicht mehr akzeptabel sind, dann besteht Veranlassung, über eine Operation nachzudenken, solange keine relevanten Nebenwirkungen auftreten und eine ausreichende Kopierung der Schmerzsymptomatik möglich ist, wird hier selbstverständlich zunächst medikamentös behandelt.
Aber die müsste ich ja dann immer nehmen wahrscheinlich, oder? Die Medikamente?
Die meisten Patienten müssen das tatsächlich für immer nehmen, weil dieses Krankheitsbild eher ein chronisches ist, sodass wir natürlich Patienten sehen, die dann im Laufe ihres Lebens Nebenwirkungen entwickeln und man dann eben doch eine Operation empfehlen sollte. Dann, und das ist auch ganz wichtig, nochmal zu betonen, sollte auch nicht zu lange mit der Operation gewartet werden. Wenn sich abzeichnet mit den Medikamenten, ist keine ausreichende Linderung möglich und oder es gibt inakzeptable Nebenwirkungen, dann sollte eher frühzeitig operiert werden, weil wir wissen, dass die Operationsergebnisse schlechter sind, wenn sie einen längerfristigen Zustand haben, der unzureichend medikamentös behandelt war.
Warum sind dann die Operationsergebnisse schlechter?
Wir gehen davon aus, dass es durch diese Pulsationen am Nerven zu einem Schaden an der Nervenhüllschicht kommt. Und je länger das besteht und je länger dieser schädigende Einfluss besteht, und der Indikator dafür, dass das so ist, ist eben das Fortbestehen der Schmerzen ohne Behandlung, umso geringer sind dann eben die Aussichten, dass dieses Abpolstern den Nerven ausreichend schützt vor diesen Pulsationen, weil die Hüllschicht eben dann schon tatsächlich zu dünn ist.
Und nach so einer Operation sind die Leute dann komplett schmerzfrei? Geht es denen dann wieder gut oder müssen die schon irgendwie nachbehandelt werden?
80-90% der Patienten mit der Abpolsterungs, möchte ich es mal nennen, Operation sind schmerzfrei. Was man nicht machen darf, ist die Medikamente, die vorher eingenommen wurden, abrupt abzusetzen. Das führt in einem bestimmten Prozentsatz der Patienten dazu, dass die Schmerzen wiederkehren, sondern man muss diese Schmerzmedikation langsam über mehrere Wochen, idealerweise bis 3 Monate, ausschleichen, also langsam reduzieren. Und dann haben sie tatsächlich in den meisten Fällen einen weitestgehend schmerzfreien Patienten.
Dann sage ich vielen Dank, Dr. Jens Rachinger, Chefarzt der Neurochirurgie am Klinikum Traunstein und Privatdozent, für diesen Überblick über den Fachbereich der Neurochirurgie. Das war der Medizintalk auf der Bayernwelle. Ihnen noch einen schönen Abend.